Hallo und herzlich willkommen bei Stressless Be More, deinem Podcast für ein gesundes, glückliches und erfülltes Leben mit mir, Valentina Luspay. Hier geht es um die Reise, Stress besser zu verstehen, deinen gesünderen Umgang damit zu finden und unser wahres Sein zu verkörpern. Heute sprechen wir über Stress und Burnout. Wir verschaffen uns ein grundlegendes Verständnis zum Thema, wie entsteht Stress, was passiert da eigentlich, wie ist dieser schleichende Prozess, wie entwickelt sich ein Burnout, wie erkenne ich früh Warnzeichen eines Burnouts. Denn so viel ist sicher, das ist eine schleichende Entwicklung und passiert nicht über Nacht. Als Ausblick für dich in der nächsten Podcast-Folge gehen wir dann auf die Umsetzungsebene und schauen uns an, was du tatsächlich tun kannst, um einem Burnout vorzubeugen. Lass uns beginnen. Alle reden darüber. Alle haben Stress. Alle sind gestresst. Doch wie entsteht er eigentlich und wie läuft das ab mit dem Stress? Evolutionär betrachtet ist Stress eine Aktivierung des Organismus in Bedrohungssituationen, um zu überleben. Vielleicht hast du schon mal von dem Fight, Flight or Freeze-Modus gehört. Wie funktioniert das? Also, auf eine Bedrohungssituation starten sehr komplexe Vorgänge im Körper und diese befähigen uns zu kämpfen, zu flüchten oder zu erstarren. Das hat uns lange geholfen, auf der Welt zu überleben und wir brauchen das auch heute noch, diese Reflexe. Und weil diese Reflexe sämtliche Ressourcen aktivieren, machen sie uns leistungsfähiger in einem bestimmten Rahmen. Beispielsweise einem Wettkampf, bei einer Präsentation oder wenn eine unvorhergesehene Situation wie ein Unfall passiert. Das heißt, wenn ein Unfall passiert oder mir ein Kind vors Auto rennt, dann kann ich nicht lange nachdenken. Dann brauche ich diese Reflexe, um blitzschnell zu reagieren. Ich bediene die Bremse in Lichtgeschwindigkeit, ich reagiere sofort. Problematisch ist in unserer heutigen Zeit, dass wir mit eben diesen gleichen Reaktionen auf Dinge permanent und im Dauermodus reagieren. Das heißt, normale, alltägliche Dinge lösen bei uns diese Stressreaktion aus und unser System gerät in einen chronischen Stresszustand. Das können normale Dinge des Alltags sein, wie ein Flug, finanzielle Probleme, ein Vortrag, eine vorgezogene Deadline, wenn wir beispielsweise Zeitdruck haben. Das heißt, in diesen Situationen reagieren wir genauso, als würde ein lebensbedrohliches Raubtier vor uns stehen. Und das Problem entsteht dann, wenn wir unserem System nicht die nötige Erholungsphase zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn wir früher vor dem Säbelzahntiger geflüchtet sind, dann haben wir Hochleistungssport betrieben und im Anschluss haben wir uns am Lagerfeuer erholt. Das ist super wichtig, damit unser Körper die Stoffe, die mit einer Stressreaktion verbunden sind, abbauen kann. Das sind verschiedene chemische Botenstoffe und Adrenalin, nur dass du weißt, worüber ich hier spreche, ohne jetzt allzu sehr ins Chemiebuch abzudriften. Also, wenn diese Stoffe im Körper verbleiben, dann ist das kurz-, mittel- und vor allen Dingen langfristig ungesund. Denn diese Stoffe, so könnte man sagen, begünstigen Krankheiten. Daher merkt ihr, nach einer Stressbelastung ist es wichtig, den Körper in Bewegung zu bringen, um durch die körperliche Betätigung die chemischen Stoffe aus deinem System zu bringen und ebenso auch die Regeneration, also bewusste Pausen und Erholung zu haben danach. Und wie entsteht Stress? Stell dir vor, du hältst ein Streichholz in der Hand. Dieses Streichholz brennt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du legst das Streichholz in einen Aschenbrenner und das Streichholz geht aus. Oder du kippst Benzin drüber. Dann erhältst du ein schönes, loderndes Feuer. Genauso verhält es sich mit dem Stressor. Das Streichholz ist in dem Falle der Stressor, ein neutraler Faktor. Durch das Benzin wird das Feuer verstärkt. Das ist ein sogenannter Stressverstärker. Das heißt, ein Stressor wird durch einen Stressverstärker zur bedrohlichen Situation für unser System. Ich gebe dir noch ein weiteres Beispiel. Neulich erzählte mir eine Freundin über ihre Angst vor Hunden. Hier gibt es ja auch verschiedene Realitäten. Also ein Hund läuft auf dich zu. Die Situation ist erstmal neutral. Wenn es zum Beispiel dein Hund ist, dann freust du dich, dass der Hund auf dich zuläuft, dein Herz geht auf, du siehst, wie verspielt dein Hund ist und willst direkt einsteigen ins Spiel. Wenn du aber Angst vor Hunden hast und ein fremder Hund rennt bellend auf dich zu, dann wird das zu einer Situation mit einem großen Stressfaktor. Das heißt, die Angst vor Hunden wirkt als Stressverstärker. Und dieser neutrale Stressor, die Situation Hund läuft auf mich zu, trifft auf die Bewertungen, Erfahrungen und Ängste, die du in dir trägst, die wie schon gesagt als Stressverstärker wirken. Wenn man es also genau nimmt, dann hängen Stress und Stressverstärker immer mit Ängsten zusammen. Das sind typische Stressoren. Ich möchte dir noch ein paar mehr Beispiele an die Hand geben. Also Stressoren sind häufig Arbeitspensum, Konflikte, Zeitdruck, Ängste, Leistungsanforderungen, Informationsüberflutungen. Also nochmal rückblickend, Stressoren sind an und für sich neutral. Das heißt, alles, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, wird erst dann zur Belastung, wenn nochmal ein Verstärker dazukommt. Diese Stressoren werden verstärkt durch Kontrollzwang, unsere Unfähigkeit, nichts abgeben zu können, nicht delegieren zu können, zu denken, ich kann das am besten oder ich muss es alleine schaffen. Ein gewisser Perfektionsdrang an die Perfektionisten unter uns, wer kennt's? Der Anspruch an Perfektion ist wirklich weit verbreitet. Das begegnet mir immer wieder in den Coachings. Ich hatte damit selber früher auch zu kämpfen. Perfektion macht aber nichts besser. Im Gegenteil, wenn wir Dinge immer verschlimmbessern, dann werden wir nie das Gefühl haben, dass wir damit fertig sind. Und dann wird sich das Gefühl auch nicht einstellen, dass wir die Sache, die wir getan haben, fertiggestellt haben. Und damit kann sich das Zufriedenheitsgefühl auch nicht ausbreiten. Und dieses Gefühl von, ich bin stolz auf mich, wenn sich das nicht einstellt, dann kannst du dir ja vorstellen, dass das auf Dauer ziemlich unbefriedigend ist, oder? Also, was gibt's denn noch? Prokrastination, Ungeduld, das muss auch schnell gehen. All das lässt Stress entstehen. Negative Denkmuster oder auch wenn man sich so festbeißt im Zerdenken an all die Analytiker da draußen, das ist absolut nicht konstruktiv und man läuft dann eigentlich die ganze Zeit in seinem eigenen Kreisverkehr von Gedanken und kommt da nicht raus. Du kennst das vielleicht auch, wenn du unzufrieden bist mit einer Situation oder du hast eine Entscheidung treffen möchtest, dann fängst du an, dich damit auseinanderzusetzen und driftest ab in ein Überanalysieren. Ein Gedankenkarussell entsteht und man hat dann eben immer wieder dieselben Gedanken zu dem Thema und kommt da gefühlt nicht mehr raus. Es ist halt nicht konstruktiv. Auf der Verhaltensebene zeigt sich das auch, wenn du anfängst, Multitasking zu machen. Das ist das häufige Hin- und Hergehen zwischen Aufgaben. Du kannst nicht wirklich länger als ein paar Minuten bei einer Sache konzentriert verweilen. Und für das Gehirn ist dieses Hin- und Hergehen zwischen Aufgaben unglaublich anstrengend. Es erfordert ganz viel Energie, sich immer wieder auf die neue Aufgabe einzustellen. Daher wurde in letzter Zeit auch häufig über das Phänomen Context-Switching gesprochen. Ich konnte das in der Zusammenarbeit bei Teammitgliedern beobachten und wenn man selbst auch viele Aufgaben hat oder auch zwischen Konzentrationsarbeit und Meetings immer hin und her geht, das ist so anstrengend für unser Gehirn und wir dürfen lernen, für uns selbst und vor allen Dingen in unserer Arbeitswelt besser zu navigieren und organisieren. Was sind typische Symptome für Stress? Wie zeigt sich Stress? Also es gibt natürlich auf verschiedenen Ebenen, wie man feststellen kann, dass man Stress hat. Es gibt körperliche Symptome, emotionale und mentale Stressanzeichen. Um hier nicht den ganzen Bauchladen aufzumachen, möchte ich zunächst auf die körperliche Ebene eingehen, da sie den meisten zugänglich und unumgänglich ist. Alles Weitere gibt es dann in anderen Podcast-Folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Auf der körperlichen Ebene, also wenn wir im Dauerstress sind, bleibt unser Körper im kontinuierlichen Alarmzustand. Und dann passieren einige Dinge im Körper. Stresshormone wie zum Beispiel Cortison und Adrenalin werden nicht mehr abgebaut. Das schwächt das Immunsystem, das verstärkt Entzündungsreaktionen im Körper. Der Blutzuckerspiegel ist erhöht und unser Körper ist übersäuert. Unter Stress haben wir dann Lust auf Süßes und Aufputschgetränke, was den Körper nur noch mehr übersäuert. Durch den erhöhten Blutzuckerspiegel entsteht das typische Nachmittagstief, welches dann wieder runterfällt. Unser Blutzuckerspiegel fährt im Grunde genommen den ganzen Tag Achterbahn. Das hat wiederum negative Auswirkungen auf den Schlaf. Das ist dann natürlich dann ein Teufelskreis, aus dem wir nur sehr schwer rauskommen. Mit dem Kontinuum Stress und schlechter Schlaf haben wir ein erhöhtes Risiko für Herzinfarkte und Schlaganfälle und viele weitere irreparable Funktionsschäden unseres Körpers. Dann gibt es zum Beispiel noch das Phänomen der ständigen Muskelentspannung. Wenn man gestresst ist, hat man angespannte Muskeln und das führt zu Verspannungen. Und damit einhergehen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und so viel mehr. Also, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung, worüber wir gesprochen haben, bevor wir dann ins nächste Thema gehen. Stress ist ein überlebenswichtiger Mechanismus. Der Stressor an sich ist neutral. Kommt ein Stressverstärker hinzu, führt das zu Stress. Meine Bewertung, Erfahrung, Ängste machen aus dem neutralen Stressor den Stress. In dieser Situation wägt unser Gehirn dann ab, ist das eine Gefahr, habe ich genug Ressourcen und entscheidet sich dann für eine Tendenz, die lautet ja, nein, Stress. Dauerstress kann Stressfolgeerkrankungen auslösen, wie zum Beispiel den Burnout. So, jetzt hast du einiges zum Thema Stress gehört und wie dieser entsteht. Und ist Stress ein Dauerzustand in unserem Leben, dann kann unser Körper krank werden. Und nicht nur unser Körper, unsere Seele und unser Geist ebenso. Und Burnout ist die Folge. Im Folgenden gehe ich darauf ein, wie sich ein Burnout entwickelt. Das Deutschlexikon der Psychologie sagt, Burnout ist ein Oberbegriff für persönliche Krisen, die mit eher unauffälligen Frühsymptomen beginnen und mit völliger Arbeitsunfähigkeit oder sogar Suizid enden können. Und was hier vordergründig drinsteckt, ist, dass es eine Krise ist. Das ist eine der Abgrenzungen zur Depression. Es ist nicht immer einfach, diese Abgrenzungen zu ziehen. Ein anderer Punkt ist, es beginnt unauffällig und kann schwer enden. Das heißt, es ist ein schleichender Prozess. Ganz markantes Zeichen ist, dass Betroffene häufig noch lange funktionsfähig sind, bis sie ganz plötzlich zusammenbrechen. Und so kommt es dann dazu, dass Menschen berichten, eigentlich war alles in Ordnung, doch plötzlich war er weg. Und dieses plötzlich war er weg kann auch mal ein Jahr dauern, ja, weil es im Verborgenen stattfindet. Als Kernsymptome gelten emotionale Erschöpfung, Unzufriedenheit mit der eigenen Leistung und Depersonalisation. So kommt es dazu, dass Burnout spät diagnostiziert wird im Verlauf und auch erst im späteren Verlauf von den Betroffenen zugelassen oder auch anerkannt wird, dass man überhaupt darunter leidet. Also es gibt einige Stressverstärker oder auch häufige Auslöser eines Burnouts, auf die ich gern eingehen möchte. Hierbei unterscheiden wir äußere und innere Faktoren. All diese Faktoren beziehen sich auf das gesamte Leben, also auf den Beruf und das Private, der ganze Mensch. Und der ganze Mensch erlebt sein Leben als Ganzes. Es ist ja wunderbar, dass wir uns Kategorien zurechtgelegt haben mit Privates, Berufliches, Weiterbildung etc. Doch tatsächlich ist es ja so, wenn jemand in einem Lebensbereich leidet, dann leidet auch alles andere darunter. Es ist wie eine dicke schwarze Wolke, die dann auch alles einnimmt. Zurück zu den Faktoren, die Burnout auslösen können. Äußere Faktoren sind beispielsweise Überlastung, das Gefühl mangelnder Wertschätzung, Benachteiligung, wenn ich wenig Einfluss auf Arbeitsläufe habe, Mobbing, Konflikte am Arbeitsplatz oder dann auch in der Familie. Vielleicht habe ich das Gefühl, zu wenig Unterstützung zu bekommen, in der Care-Arbeit, in der Haushaltsarbeit, wo auch immer. Und dann eben ein hoher Termin- und Zeitdruck. Wir sind getaktet bis zum Gehtnichtmehr heutzutage. Des Weiteren gibt es die inneren Faktoren. Das verhält sich ähnlich zu den Dingen, die uns Stress bereiten. Wie vorhin schon erwähnt. Selbstüberforderung, sich nicht abgrenzen können. Da haben wir wieder Perfektionismus mit im Spiel. Wenn ich ein hohes Bedürfnis nach Anerkennung habe, wenn ich viel Lob möchte und diese Anerkennung von außen möchte, macht mich das auf jeden Fall deutlich vulnerabler. Selbstkritik, Selbstzweifel, immer an sich etwas auszusetzen haben, unerreichbare Ideale und nicht realistische Ziele. Unterm Strich würde ich aus eigener Erfahrung, das, was ich so beobachtet habe in meiner Arbeit als Coach, als das allerwichtigste Kriterium das Grenzen setzen, abgrenzen und Nein sagen nominieren. Also Nein sagen, abgrenzen, super wichtig und fällt uns allen schwer. Wie entwickelt sich so ein Burnout? Also ein Burnout entwickelt sich schleichend über mehrere Phasen. Das Freudenberger North-Modell beschreibt den Verlauf eines Burnout-Prozesses in 12 Phasen. Es wurde von Herbert Freudenberger und einem der ersten Forscher, der den Begriff Burnout prägte, und Gail North entwickelt. Diese Phasen verdeutlichen, wie sich ein Burnout schrittweise entwickeln kann. Oft beginnt mit einem hohen Engagement und enden in völliger Erschöpfung. Diese 12 Phasen, die ich gleich erklären werde, teilen sich in 4 Abschnitte. Also 12 durch 4 mit jeweils 3 Phasen in einem Abschnitt. Der erste Abschnitt ist idealistische Begeisterung, dann kommt Stillstand und Stagnation, dann Frustration und Apathie. So, ich führe dich jetzt mal ganz kurz durch diese 12 Phasen, damit du sie schon einmal mal gehört hast. Und dann machen wir es plakativ an einem Beispiel, dass du es ja noch mehr fühlen kannst, was ich eigentlich sagen möchte. Also, die 12 Phasen des Modells. Der erste Abschnitt, die idealistische Begeisterung, ist der Drang, sich zu beweisen. Das ist die erste Phase. Wenn man selber so den starken Wunsch fühlt, sich zu beweisen und seine Aufgaben besonders gut zu erledigen. Zweite Phase ist verstärkter Einsatz. Wenn man noch härter arbeitet und alles daran setzt, erfolgreich zu sein. Vernachlässigung der eigenen Bedürfnisse. Wenn man die eigenen Bedürfnisse wie Pausen, Schlaf und soziale Kontakte einfach vernachlässigt. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt, Stillstand und Stagnation, beginnt mit der 4. Phase, Verdrängung von Konflikten. Ja, Probleme und Konflikte werden einfach ignoriert oder heruntergespielt. 5. Phase ist die Umdeutung von Werten. Man beginnt, seine bisherigen Werte in Frage zu stellen und Arbeit wird zum einzigen Lebensinhalt, ja, während Freunde und Familie an Bedeutung verlieren. Die 6. Phase ist Verleugnung auftretender Probleme. Das heißt, die auftretenden Schwierigkeiten werden als unwichtig betrachtet und du glaubst, dass mehr Einsatz das lösen kann. Der 3. Abschnitt, die Frustration, wird eingeleitet mit der 7. Phase, das ist Rückzug. Man zieht sich zunehmend zurück von sozialen Kontakten und isoliert sich. Die 8. Phase ist Veränderung im Verhalten. Es kommt zu deutlichen Verhaltensänderungen, wie zum Beispiel Gereiztheit, Zynismus oder auch emotionaler Kälte. Dann kommt die Depersonalisation. Man beginnt, sich selbst und andere emotional zu distanzieren, wodurch man immer mehr entfremdet von sich selbst. Der 6. Abschnitt, die Apathie, beginnt mit der 10. Phase, innere Leere. Es entsteht ein Gefühl der inneren Leere, das häufig mit Suchtverhalten oder anderen kompensatorischen Handlungen einhergeht. Dann kommt die Depression, eine anhaltende Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit und ein Gefühl der Wertlosigkeit. Und die 7. Phase ist völlige Erschöpfung. Am Ende des Prozesses steht man vor einem körperlichen und emotionalen Zusammenbruch. Diese Phase kann auch zu ernsthaften körperlichen oder psychischen Erkrankungen führen. Das Modell verdeutlicht, wie schleichend und umfassend und auch komplex ein Burnout verlaufen kann. Es hilft, die Warnzeichen frühzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, bevor die Erschöpfung zu stark wird. Und dieses Modell ist auch keine Eisenbahnstraße. Es kann sich halt also immer wieder zurückentwickeln in den Phasen, immer mal wieder hin und her gehen. Deshalb ist es so wichtig, diese Phasen zu kennen und zu sehen, zu überprüfen, wo man selber steht. Es hilft wirklich für die eigene Reflexion. Lass uns gern diese 12 Phasen in das Beispiel von Anne weben, ja? Dass du besser verstehst, wie sich das im Alltag verhält und damit es nicht nur so ein theoretisches Konzept bleibt. Anne ist angestellt in einem aufstrebenden Unternehmen. Sie bekommt zu ihrem normalen Arbeitspensum ein neues Projekt, eine neue Chance für ihren Karriereboost. Das hat sie sich schon so lange gewünscht und muss das Projekt natürlich zusätzlich zu ihrem normalen Job machen. Sie legt los mit idealistischer Begeisterung und Enthusiasmus. Noch sind wir hier in dem grünen Bereich. Anne entwickelt ein Gefühl von sich beweisen zu müssen. Sie möchte allen zeigen, dass es richtig und sinnvoll war, ihr das neue Projekt zu geben und ihr damit, ja, zu vertrauen. Damit ist die 1. Phase des Modells eingeläutet. Sie arbeitet verstärkt an ihrem neuen Projekt. Manchmal macht sie Überstunden oder arbeitet am Wochenende. Und dadurch, dass sie am Wochenende arbeitet, kann sie weniger Freizeit genießen und vernachlässigt ihre eigenen Bedürfnisse. Das schleicht sich auch in die Woche ein. Das heißt, sie geht nicht mehr mit ihren Kollegen zur Mittagspause, sondern bleibt am PC sitzen und isst ihr Mittagessen vor dem Bildschirm. Abends trifft sie Freunde nicht mehr. Der Sport fällt auch aus. Mit diesem Verhalten wird die 3. Phase eingeläutet, die Vernachlässigung eigener Bedürfnisse. In dieser Phase beginnen psychosomatische Reaktionen. Das heißt, der Körper sendet ganz subtile Signale, dass irgendwas nicht stimmt. Das, was danach kommt, ist Verdrängung von Konflikten. Hier entdeckt das Umfeld so langsam, dass da was nicht stimmt. Dieses Gereiztsein und Überreagieren bei Konflikten zum Beispiel. Wenn sie darauf angesprochen wird, kommt es häufig zur Verleugnung, weil sie es selbst nicht sehen kann. Ganz in dem Glauben, ich bin stark, ich schaffe das schon, denen zeige ich es und ich habe das hier alles im Griff. Der Fokus geht voll auf die Arbeit und wird zum einzigen Lebensinhalt. Alles, was vorher präsent war, Familie, Freunde, tritt in den Hintergrund. Psychosomatische Reaktionen werden deutlicher und stärker. Schlafstörungen, vielleicht Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Verspannungen sind jetzt auf jeden Fall nicht mehr zu überhören. Die nächste Phase ist, dass Verleugnen von Problemen eintritt. Eine schwierige Phase, denn nur wenn man selbst erkennt, dass man in dieser Phase ist, kann man da auch rauskommen, indem man sich selbst da rausholt oder auch sich Hilfe holt und diese Hilfe hilft einem, da rauszukommen. Hier wird es auch spannend, denn wenn man hier nicht rauskommt, geht es einfach weiter und die nächste Phase wird eingeläutet. Die Phase des Rückzugs. Ein Zynismus liegt in der Luft. Erhöhte Ansprüche an andere sind an der Tagesordnung. Was auch noch dazu kommt, sind Abbau der kognitiven und kreativen Fähigkeiten. Stress macht uns nicht schlauer, Stress macht uns dumm. Vor allem Dauerstress. Die kognitiven Fähigkeiten gehen zurück. Der dritte Abschnitt, damit kommen wir in den Bereich der Entfremdung. Da haben wir eben dieses Gefühl der inneren Leere. In dieser Phase sind so schwere. Damit kommen wir in den Bereich der Entfremdung. Danach die Apathie. Da haben wir eben dieses Gefühl der inneren Leere. In dieser Phase sind schwere, psychosomatische Reaktionen vorzufinden, weil die Seele wirklich verzweifelt sucht und sagt, hilf mir, tu was, änder was, so geht es nicht weiter. Die letzten beiden Phasen ist, dass der Mensch einfach nicht für Dauerstress gemacht ist und das wird dann deutlich und deshalb fängt das ganze System an zu wackeln. Hier ist wirklich Verzweiflung zu spüren. Es gibt Modelle, die sagen, dass in dieser Phase dann auch suizidale Gedanken auftreten. Und vielleicht erkennst du dich in einer dieser Phasen wieder. Vielleicht hast du schon mal ein bisschen reflektiert, wo du stehen könntest, an welcher Stelle du bereits schon mal warst im Leben oder auch momentan dich aktuell befindest. Und manchmal ist das auch so ein Weckruf, wenn man das hört zu dem, was du spürst, ich sollte was ändern. Und wenn das der Fall ist, dann ist jetzt allerhöchste Eisenbahn. So, wir gehen zu den Frühwarnsystemen. Zusätzlich zu diesem Verlauf gibt es natürlich frühe Anzeichen, die besagen, in welcher Phase man gerade ist. Und wie bereits schon erwähnt, ist das Modell in 4 Abschnitte gegliedert. Und anhand der Abschnitte führe ich dich einfach durch diese Zeichen, die sich im Verlauf zeigen. Im Abschnitt 1, die idealisierte Begeisterung, ist das Gefühl präsent, unentbehrlich zu sein. Ohne mich läuft hier gar nichts. Oder ich habe auch für gar nichts Zeit. Das hört man auch häufig von den Menschen. Ich habe keine Zeit. Es ist eine Rastlosigkeit im Spiel. Häufig gepaart mit Schlafproblemen. Soziale Kontakte werden auf Kundinnen und Klientinnen oder Patientinnen reduziert. Der zweite Abschnitt, Stillstand und Stagnation, da kommt dieses Gefühl auf, ausgebeutet zu werden. Fragen entstehen, lohnt sich das alles? Es findet ein Abfall der Energie statt, verglichen zum Engagement. Das ist auch bekannt als Gratifikationskrise, eine unbefriedigende Aufwands-Ertrags-Balance. Das ist so ein Gefühl mangelnder Wertschätzung. Und jetzt entwickelt sich eben auch so eine emotionale Kälte. Ich versuche mich innerlich abzugrenzen von dem, was passiert. Ein ganz natürlicher Schutzmechanismus. Negative Gefühle entwickeln sich Kollegen, Kundinnen oder Vorgesetzten gegenüber. Im dritten Abschnitt, die Frustration, unterscheiden wir ja zwischen depressiven und aggressiven Symptomen. Die depressiveren Symptome sind eben Ohnmacht, Hilflosigkeit, was soll ich bloß tun, ich komme hier nicht raus, ich weiß überhaupt nicht, wie ich mich befreien soll, sind typische Gedanken, die da so stattfinden. Das Selbstwertgefühl sinkt und sein Gefühl der Antriebslosigkeit ist da. Und die aggressiven Symptome sind Launenhaftigkeit, Reizbarkeit, Ungeduld, Konflikte mit anderen. Eine kurze Zündschnur. Man geht so schnell hoch und wird zornig, intolerant. Schuldzuweisungen sind an der Tagesordnung. Der Chef ist schuld, die Nachbarn, der Partner, die Frau, der Kindergarten, die Lady an der Kasse, wer auch immer. Irgendjemand ist schuld. Das sind so häufige Anzeichen dafür. Und das sind natürlich nicht die einzigen, aber das sind Anzeichen, die in diesen Phasen häufig auftreten. In Abschnitt 4, die Apathie, haben wir schwindende kreative und kognitive Fähigkeiten. Wir hatten ja gehört, Dauerstress hilft dem Gehirn nicht unbedingt, ja. Wir haben Probleme, Entscheidungen zu treffen und machen eher so einen Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es auch einen verstärkten Konsum. Das ist zum Beispiel auch Eskapismus. Es gibt aber auch andere Gründe. Verstärktes Rauchen, Alkohol, Drogen, Koffein, Sexsucht, Internet, Kaufsucht, Spielsucht, you name it. All diese Süchte werden verstärkt. Und hier treten deutliche psychosomatische Reaktionen auf. Gewichtsveränderung, also Gewichtsverlust oder Gewichtszunahme. Herz-Kreislauf, Blutdruck läuft hier auch nicht ganz sauber. Die Libido sinkt. Also hier passiert dann so einiges. Und eben dieses Gefühl innerer Leere und Verzweiflung, was wirklich sehr schlimm ist. Dieser schleichende Prozess, als ein fortschreitender Prozess von Energieverlust und tatsächlich Lebenskraft zu sehen, es ist wie ein Energieverlust auf körperlicher, emotionaler und geistiger Ebene, also auf allen Ebenen des Menschseins. Lange, andauernder, chronischer Stress plus Verdrängung persönlicher Bedürfnisse ist im Grunde genommen der Burnout. Es ist nicht nur Stress an sich, sondern wie wir uns dazu als anschlussfähige Handlung verhalten. Ja? Das heißt, entscheide ich mich nach dem Erleben des Stresses, mich zu regenerieren und wiederherzustellen und auf meine Bedürfnisse zu achten und denen nachzugehen? Oder entscheide ich mich dazu, meine Bedürfnisse zu verdrängen und sie nicht allzu wichtig zu nehmen und einfach nur mit dem weiterzumachen, was ich vorher gemacht habe? Es geht also um eine bewusste Entscheidung, die wir für uns selbst treffen. Wie behandle ich mich selbst? Wie navigiere ich den Stress in meinem Leben? Und klar, das wird begünstigt durch individuelle innere und äußere Faktoren. Wie ist meine eigene Resilienz ausgeprägt? Schaffe ich es leicht, die Kurve zu kriegen? Oder gehe ich immer wieder tiefer rein in den Sog und lasse mich mitreißen vom Stress? Und damit entlasse ich dich aus dieser Folge, die reich ist an Wissen und Informationen zu dem Thema Burnout. Es war gerade so viel Info, was ich dir in die Hand gegeben habe. Lass das mal sacken. Vielleicht möchtest du es dir nochmal anhören, um es besser zu verstehen. Freu dich auf die nächste Folge, wo wir eintauchen werden, wenn es um die Umsetzung gehen wird. Wenn es darum gehen wird, wie du Stress durch dein Leben navigieren kannst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Teile den Podcast auch gern mit Freunden oder Kolleginnen, die ihn unbedingt hören sollten. Bis zur nächsten Folge. Stress dich frei.